Okay, wir würden dann jetzt anfangen. Die Zeit ist ja schon ran. Ja, schönen guten Tag oder schönen guten Morgen, je nachdem. Neben mir steht Dan Verständig. Mein Name ist Jens Holze und wir halten hier heute einen Vortrag zum Thema Gewaltspiele mit der Absicht, ein paar Mythen um dieses neue Medium aufzuklären. Wir sind beide von der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, sind da im Bereich allgemeine Pädagogik und beschäftigen uns mit Medienbildung und da insbesondere mit den neuen Medien, das heißt eben Internet und Computerspiele. Insofern haben wir uns mit dem Thema schon längere Zeit beschäftigt und ja, würden einen kleinen Überblick geben über... Danke. Ja, ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht und ein bisschen natürlich mit Blick auf das, was die Medien gerne verbreiten. Ja, vielleicht noch ein kleiner formaler Hinweis. Wir werden hin und wieder auf den Folien so Kurz-URLs haben. Das sind dann in aller Regel die Quellen oder weiterführende Informationen. Okay.
Ja, also es ist so, dass Jens den ersten Teil übernehmen wird, ich den zweiten Teil dann übernehmen wird. Grundlegend ist es eben so, dass wir im Rahmen dieser Präsentation dem Pfad der Mythen so ein bisschen folgen wollen. Es gibt verschiedene Mythen, die sich entwickelt haben, die sich im Alltag auch mehr oder weniger festgesetzt haben. Was ich noch dazu sagen will, ist, dass wir nicht Killerspiele sagen, weil wir das für nicht relevant halten und vor allen Dingen für förderlich. Dazu ist noch zu sagen, dass die Killerspieldiskussion reale Gewalt und virtuelle Gewalt immer verknüpft und vergleicht. Und wir wollen uns ein bisschen davon distanzieren und wollen tatsächlich erstmal die Mythen, die sich darum gebildet haben, so ein bisschen aufschlüsseln und hoffen, dass wir am Ende damit nicht baden gehen. Wie wir das machen? Wir nehmen uns einen Kulturwissenschaftler, einen US-amerikanischen Kulturwissenschaftler, ziehen uns den zu Rate und... Bitte? Richtig reinsprechen? Naja, okay. Und halten im Prinzip... diese 8 Mythen, die nach Henry Jenkins veröffentlicht wurden, als Leitfaden hier in dieser Präsentation und wollen uns so ein bisschen daran orientieren. Wie gesagt, Jenkins ist US-amerikanischer Kulturwissenschaftler und hat sich quasi mit verschiedenen Aspekten der Participatory Culture beschäftigt und vor allen Dingen auch mit neuen Medien dementsprechend und mit der Popkultur. Ja, würde ich gleich sagen, fangen wir an mit dem ersten Mythos. Der erste Mythos wäre in dem Sinne die Frage, gibt es ein Gewaltproblem? Und das würde dann Jens klären.
Genau, also die erste Frage, die man sich ja stellen könnte, wenn wir Gewaltspiele betrachten und da Verknüpfungen hergestellt werden zu realer Gewalt, ist, haben wir überhaupt mehr reale Gewalt? Das ist in der Tat schwierig zu erheben, weil es da nicht so viele verlässliche Studien gibt. Was man sich zum Beispiel fragen könnte, gibt es eben mehr Jugendgewalt in jüngerer Zeit, wo die Medien so stark verbreitet wurden und kann man das darauf zurückführen? Gibt es da einen subjektiven Eindruck, also einen für die Menschen individuell, oder gibt es da objektive Daten, mit denen wir das herleiten können? Und häufig ist es halt so, dass die mediale Präsenz von Gewalt auch gerade bei Jugendlichen doch sehr viel stärker rüberkommt, als dann tatsächlich die Probleme eigentlich sind. Eine der wenigen Datenquellen, die man ranziehen kann, sind die Polizeistatistiken, und da kann man halt sehen, dass Gewalt und Straftaten eigentlich über die letzten mindestens 6 Jahre, wenn nicht sogar schon etwas länger, eigentlich konsequent immer zurückgegangen sind. Das kann man hier in der Leiste relativ sehen, das ist der Vergleich von diesem Jahr zum letzten Jahr, und das kann man eigentlich jedes Jahr weiter vorzeichnen. Das heißt, die Straftaten sind immer weiter zurückgegangen und insbesondere bei Jugendlichen und Kindern sind Straftaten immer weiter zurückgegangen. Das ist natürlich nur beschränkt aussagekräftig, denn da werden nicht nach Straftaten, also Straftatbestand, unterschieden, und es geht auch nur um Straftaten, die tatsächlich polizeilich aufgefallen sind. Das heißt, es gibt natürlich eine Dunkelziffer, die einfach gar nicht erfasst wird. Aber es gibt quasi anlehnend an diese Statistik auch Studien des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, die direkt Jugendliche in Schulen befragen nach ihren Gewalterfahrungen und ob sie selber gewalttätig gewesen sind. Und da ist also auch schon 2004 im Grunde erhoben worden, dass die Gewalt deutlich zurückgegangen ist und der Trend sicher angehalten hat bis heute. Also gerade diese Zeit, wo eigentlich die digitalen Medien stark aufgetreten sind und sich viel mehr verbreitet haben, zeigt eigentlich, dass tatsächlich die Gewalt nicht gestiegen ist. Das Problem ist eben, dass diese Aussagen immer nicht besonders eindeutig sind. Das heißt, es gibt eben so Probleme mit der Datenlage, dass wir das nicht hundertprozentig sagen können. Und wenn man eben dann so Beispiele wie diese Prügeleien in U-Bahnen und so weiter sieht, dann hat man den Eindruck, und das wird teilweise medial auch sehr stark unterstützt, dass es eben mehr Jugendgewalt gibt. Tatsächlich ist es wahrscheinlich eher so, dass eben mehr von dieser Gewalt an die Oberfläche kommt, dass man eben an allen Ecken und Enden Überwachungskameras hat und diese Sachen festhalten kann. Sodass das uns als Medienkonsumenten dann auch immer zur besten Fernsehzeit präsentiert werden kann. Und insbesondere zum Beispiel nach den Amokläufen, die wir in letzter Zeit oder in den letzten Jahren immer mal wieder hatten, kommen dann eben Diskussionen und Beiträge auf, wie gewalttätig ist denn die Jugend. Ich habe hier mal ein Beispiel von Welt.de, das war, glaube ich, auch ein Artikel dann in der Zeitung vorher. Tatsache ist, dass im Grunde der Artikel die Sachen thematisiert, die ich gerade berichtet habe, also dass die Statistik zeigt, dass es zurückgegangen ist, dass es eine Studie gibt, die das auch sagt. Tatsächlich könnte aber durch den Artikel und insbesondere durch die Datenaufarbeitung der Eindruck entstehen, dass eigentlich mehr Gewalt vorhanden ist. Und daneben, neben dem Artikel kommt dann auch die Umfrage, wie denn der Eindruck wäre, ob man persönlich den Eindruck hat, dass es mehr Gewalt gibt als früher. Das heißt, die Inszenierung macht da viel aus und im Endeffekt bleibt die Information ein bisschen dahinter zurück. Es ist also nicht so eindeutig, wie man es gerne hätte. Und der Artikel suggeriert dann auch noch Handlungsbedarf, in dem eben Politiker gefragt werden und die sagen natürlich, ja, nur weil wir das und das gemacht haben, mehr Überwachung, mehr Aufklärung, nur deswegen ist natürlich jetzt die Gewaltrate auch zurückgegangen. Das kann so sein, aber das ist natürlich eine Behauptung.
Ja, die Mediendarstellung ist da ein ganz besonderer Punkt, denn vielleicht erinnert ihr euch noch das Beispiel GameStar, ist jetzt vielleicht ganz interessant. Ein anderes Beispiel, was ich eigentlich sagen wollte, ist die Gamescom, die neulich stattfand, hat dazu geführt, dass es eine Berichterstattung von Explosiv war es, glaube ich, war es Explosiv, von Explosiv gab, wo im Prinzip die Spieler relativ stark denunziert wurden und auch die Besucher der Gamescom. Das heißt, es müssen nicht mal unbedingt Spieler gewesen sein. Das hat dann dazu geführt, dass es einen Aufruhr gegeben hat im Netz. Das hat dann dazu geführt, dass Gegendarstellungen in dem Sinne gemacht wurden, dass von Giga beispielsweise eine Darstellung über die Mitarbeiter bei RTL gemacht wurde. Ein sehr lustiges Video, kann man sich wirklich gerne mal reinziehen. Auf der anderen Seite ist es eben dann so, dass diese bei diesen Mediendarstellungen immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Also es ist nicht so, dass irgendwie die Fakten tatsächlich auf der Hand liegen, sondern dass die Fakten in den Hintergrund gekehrt werden, wie Jens eben schon gesagt hat. Die Medienschelte folgt häufig diesem Beispiel. Also dieses Beispiel ist dann quasi so relativ bekannt dafür. Lässt sich aber auch auf andere Ebenen ableiten. Und wenn man einen Blick in die Geschichte macht und einen Blick zurückwirft, dann stellt man fest, dass die Diskussion um die Popkultur und die Diskrepanzen zwischen Jugendlichen und Eltern immer wieder stattgefunden haben. Waren es die 80er, waren es die 68er oder geht man noch weiter zurück? Also die Jugendkultur, beispielsweise in den 50er Jahren, Rockmusik, die Hippie-Bewegung, ja, alles solche Geschichten, das sind immer irgendwo Diskrepanzen, die im Nachhinein massenmedial immer sehr verfälscht aufgearbeitet wurden und die man durchaus sehr genau ausklamüsern muss, um das dann tatsächlich auch im Sinne einer wissenschaftlichen Behandlung dann auch machen zu können und aufarbeiten zu können. Macht man das so nicht, endet man dann im Prinzip dabei. Ja, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Mythos über. Oder möchtest du jetzt noch irgendwas sagen? Nee? Wir machen mal so ein kleines Wechselspiel jetzt hier.
Ja, der zweite Mythos, mit dem wir uns beschäftigen wollen, Mediengewalt führt zu echter Gewalt. Das ist immer die Unterstellung im Grunde, dass wenn in Medien Gewalt präsentiert wird, man dann irgendwann das übernimmt oder da Handlungsstrategien für sich ableitet. Das ist größtenteils eher ein psychologisches Problem, deswegen sind wir da nicht die Fachleute. Wir können nur einen Aspekt davon betrachten, abgesehen davon, dass es auch relativ schwach noch untersucht ist und man einfach überhaupt noch nicht wirklich über die Auswirkungen was sagen kann. Insbesondere in Computerspielen ist noch überhaupt nicht klar, wie das auf den Konsumenten wirkt. Ob das anders wirkt beispielsweise als Filme oder Bücher, wo ja auch Gewaltdarstellungen drin sind, wo wir aber offensichtlich irgendwie einen Status quo gefunden haben. Was wir aus der Bildungsperspektive beitragen können, ist das Konzept der Rahmungskompetenz. Und zwar ist es im Grunde ein ganz zentraler Bestandteil von Aufwachsen und Erwachsenwerden, dass man lernt, dass in bestimmten Kontexten einfach bestimmte Handlungen okay sind und in anderen nicht. Man lernt bei seinen Eltern, dass man sich da eine bestimmte Art verhalten muss. Wenn die Mutti sagt, nicht dazwischenreden, dann hat man das irgendwann verinnerlicht. Wenn man dann im Kindergarten oder in einer Kinderkrippe sind, gibt es andere Regeln und man weiß, es gibt eine bestimmte Art, wie ich handeln kann und was okay ist. Und wenn ich das nicht mache und die Regeln nicht einhalte, dann kriege ich eine Rückmeldung. Und dadurch entsteht bei jedem Menschen im Sozialisierungsprozess irgendwann einfach so eine Fähigkeit, den Rahmen einzuschätzen, in dem ich mich befinde und zu sagen, ist es jetzt okay, mich hier nackt auszuziehen vor den Leuten oder ist es eher nicht so sozial erwünscht? Und genau dasselbe haben wir dann auch in Computerspielen. Ein Computerspiel ist nichts anderes als ein konkretes Setting, ein konkreter Kontext mit einem gewissen Regelwerk. Selbst wenn immer behauptet wird, es gäbe immer realistischere Computerspiele, Tatsache ist, wenn man irgendwie die Regeln des Spiels nicht befolgt, dann hat man meist nicht sehr viel Spaß an so einem Spiel, weil es einfach nicht so realistisch ist, dass es tatsächlich irgendwie den realen Raum komplett abbildet. Und das heißt eben, wenn ich so ein Bild vor mir habe, wo ich eben im Spiel bin, dann habe ich zum einen natürlich den Computer drumherum. Ich weiß, dass ich, wenn ich schießen will, klicken muss und ich kann nicht das machen, was ich in der realen Welt machen würde, wenn ich schießen muss. Und ich habe in aller Regel, wenn auch das immer minimaler wird, so ein Interface im Bild. Das heißt, ich weiß zu jeder Zeit, auch wenn das Spiel möglichst überzeugend sein soll, dass ich nicht in der realen Welt bin, sondern dass es ein Spiel ist und dass es da eben Regeln gibt. Und sobald ich in die reale Welt gehe, weiß ich eben wieder, dass andere Regeln gelten. Das ist einfach eine Grundlage für unsere Existenz und das funktioniert eigentlich bei den meisten Leuten. Und wenn es nicht funktioniert, ist das eine psychologische Krankheit, dann ist es eine Ausnahme. Also in aller Regel können wir das gut unterscheiden. Ein Mythos, der auch immer viel diskutiert ist, nur Kinder spielen Videospiele. Das heißt, im Endeffekt, gerade Kinder sind durch gewalttätige Videospiele stark beeinflusst, weil die Hersteller von den bösen Videospielen das so bauen, dass die dann überzeugt werden und eben gewalttätige Themen begegnen, denen sie normalerweise vielleicht nicht ausgesetzt werden. Das ist die Angst vieler Eltern und eben auch die Behauptung vieler Kritiker, dass das die Gewalt in Spielen sich eben konkret an Jugendliche und Kinder richtet. Das ist in der Tat nicht unbedingt der Fall, denn wir haben gerade in Deutschland einen sehr, sehr, sehr strengen Jugendmedienschutz. Die USK, die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, prüft jedes Spiel, das in Deutschland erscheint, und zwar physisch erscheint. Das heißt, das gilt nicht für Spiele, die im Internet stattfinden und die keine Verkaufsversion irgendwie im Laden haben. Aber eben für die normalen, im Laden erhältlichen Spiele müssen sie das machen und begutachten die auch relativ deutlich, beziehungsweise die haben Tester und die haben dann Gutachter, die Tester spielen die Spiele und die Gutachter gucken sich dann in aller Regel die wichtigen Szenen in den Spielen an. Das heißt, manchmal spielen die auch, aber eher selten. Trotzdem kommt hinterher dann in aller Regel zumindest ein Ergebnis raus, wo man sagen kann, da wird der Jugendliche nicht negativ beeinflusst. Das ist keine pädagogische Aussage, also das heißt nicht, dass das Spiel dann besonders nützlich ist für jemanden, der, sagen wir mal, 16 oder 12 Jahre alt ist. Das heißt nur, es kann ihm eigentlich nicht schaden. Das kann eben auch bedeuten, dass wenn ein Spiel irgendwie inhaltlich so abgehoben und überzeichnet ist und trotzdem aber Gewalt beinhaltet, dass man sagt, das ist auch für den 12-Jährigen erkennbar, dass das nicht ernst ist und deswegen ist das okay. Es ist also eine Entscheidungshilfe für Eltern und Lehrer, aber es nimmt natürlich nicht die Erziehung ab, es nimmt nicht die Tatsache ab, dass man sich angucken sollte, was man im Spieleschrank stehen hat oder was das Kind von der Schule mitbringt oder mit den Freunden spielt. Das hat damit nichts zu tun. Fakt ist aber, dass eben wirklich stark gewalttätige Spiele gar nicht in die Hände von Kindern gelangen könnten. Da gibt es natürlich immer so ein paar Schlupflöcher, dass man im Laden nicht so richtig hinguckt oder dass die Erzieherin in der Schule dann doch nicht aufgepasst hat, obwohl da 18 drauf stand. Aber in aller Regel ist das System relativ klar und relativ deutlich und wie gesagt im internationalen Vergleich eigentlich auch sehr, sehr streng und wirkungsvoll. Dazu kommt noch, dass Computerspiele gar nicht so sehr die primäre Freizeitbeschäftigung bei Kindern sind, wie man annehmen könnte. Wir haben hier mal ein bisschen versucht, die Ergebnisse der GYM-Studie 2010, glaube ich, zu visualisieren. Und da sind eben die dick gedruckten Worte das, was eigentlich bei den Jugendlichen vorherrscht. Das ist Fernsehen, Internet und Handy mit so um die 90%. Also das ist eine Befragung von Jugendlichen und die sagen, was sie quasi nutzen am Tag. Und das wird dann hochgerechnet. Das sind eben noch immer die verbreiteten Medien. Dann kommen sogar, bevor Computerspiele kommen, das ist das ganz kleine links in der Ecke, kommt noch Tageszeitung, Radio, MP3, solche Sachen kommen immer noch vor den Computerspielen. Insofern ist also das gar nicht so ein zentrales Thema bei Jugendlichen. Und Tatsache ist, dass viele Spiele, gerade eben diese Vollpreistitel für 50 Euro, die sich ein Jugendlicher vom Taschengeld in aller Regel eh nicht leisten kann, ganz klar an junge Erwachsene, also 20 plus, richten. Und auch diese ganzen Online-Spiele, das ist im Grunde auch immer wieder nachgewiesen worden, dass da 20- bis 30-Jährige sehr viel stärker vertreten sind als Teenager. Das ist einfach eine Sache, die man berichtigen muss, weil das in der Wahrnehmung durchaus unterschiedlich ist. Und wie gesagt, das Internet ist in dem Vergleich das größere Problem, weil da eben auch viele Sachen drin sind, die ja ungefiltert zur Verfügung stehen. Und das wäre oder ist durchaus für den Jugendschutz immer noch ein problematisches Feld, wo noch viel gearbeitet werden muss. Auch ein eigenartiges Argument, eigentlich ein Mythos, dass Mädchen nicht spielen und dass man daraus ableiten kann, dass die Spiele ja nicht gut sein können, weil es eben keine Mädchen spielen, nur Jungs. Sehr eigenartiges, aber immer wieder mal auftauchendes Argument, weil man halt auch sagt, gewalthaltige Spiele, das ist nichts für Mädchen. Deswegen spielen das nur Jungs und das heißt auch, alle Spiele sind gewalthaltig, weil alle Spiele ja nicht von Mädchen gespielt werden. So nach dem Schema läuft das ab. Es ist in der Tat so, dass man statistisch sehen kann, dass Computerspiele eher sich im Jungsbereich abspielen. Da haben wir hier mal wieder eine kleine grafische Auswertung. Da sieht man also 14% der Mädchen und 55% der Jungs spielen Computerspiele. Aber die Frage ist trotzdem, woran liegt das? Und es ist in der Tat nicht so, dass man irgendwie hat erheben können, dass Mädchen eine Abneigung grundsätzlich haben gegen Computerspiele, sondern dass es eigentlich so ist, dass die auch durchaus diese gewalttätigen Spiele spielen, zum Beispiel hier ein Bild von Street Fighter, aber wir haben auch auf LAN-Partys oder ähnlich sind auch immer wieder eben in der Minderzahl, aber auch Mädchen, die das gerne spielen und genau mit denselben Begründungen gerne spielen wie Jungs. Das heißt, die Frage ist, wo hier der Gender-Aspekt ansetzt. Es gibt da noch keine klare Erkenntnisse zu, aber die Vermutung ist zumindest, dass einerseits die Eltern insbesondere bei Mädchen darauf achten, dass es irgendwie Alternativangebote gibt. Das heißt, die kommen quasi nicht an den Computer, weil ihnen das nicht angeboten wird. Und in der Folge haben die dann einfach andere Interessenbereiche und folglich ist das dann nicht so wichtig, während offenbar Jungs da durchaus auch herangeführt werden an die Technik und an den Computer und dann auch Computerspiele spielen. Ja, und dann gibt es eben auch dieses Problem, dass Spieleentwickler offenbar in der großen Zahl männlich sind und insofern eher Themen aufwerfen, die auch für Männer und Jungs interessant sind. Da gibt es jetzt halt eine relativ starke Bewegung, dass man einfach Gründen der Einkünfte, dass man eben mehr Spieler an Spielgerät bringen will, auch sagt, wir müssen jetzt die Frauen mobilisieren. Aber das steht noch sehr am Anfang und eben diese Sachen wie die Wii oder diese kleinen Handhelds, die sind eben teilweise schon, versucht man da dieses Stereotyp der Frau zu bedienen, indem man die in Pink anbietet und dann irgendwelche lustigen Bewegungsspiele oder Klickspiele. Aber das ist natürlich irgendwie auch eine Unterschätzung der Frauen, die einfach auch natürlich ein gewalttätiges Spiel spielen, aber da gibt es auch eine Studie zu, aber eben darauf achten, dass das irgendwie humorvoll verpackt ist. Das wäre also wahrscheinlich möglich, dass man denen auch einen Shooter anbietet, wenn man das irgendwie frauengerecht verpackt. Wie gesagt, die Rahmung, wie das passieren muss, ist noch gar nicht erhoben, aber es ist durchaus nicht unmöglich, es ist nur noch nicht gemacht worden.
Ja, der fünfte Mythos ist im Prinzip jetzt hier ein bisschen verkürzt dargestellt, heißt Soldaten trainieren das Töten mit Videospielen, was dazu führt, dass die Kinder, die Videospiele spielen, Gewaltspiele spielen, dass die dann im Prinzip auch das Töten lernen. Ich denke mal, diesen Mythos kann man relativ einfach auch widerlegen, wenn gleich auch hier in diesem Bild das Anwärter sind in dem Anwärter oder in dem Opportunity Center in Lancaster, die America's Army spielen, das heißt zukünftige Soldaten. Das ist ganz lustig, weil natürlich auch damit geworben wird. Es wird versucht, die Leute abzuholen, da wo sie sind. Es wird versucht, die Leute irgendwo mitzuholen. Das sind verschiedene Medieneinsätze. Es gibt verschiedene Werbespots, unheimlich viele Sachen, die gemacht werden, um quasi Leute anzuwerben. Computerspiele können dadurch ein Beispiel darstellen, ist aber de facto nicht damit zu vergleichen. Denn psychologische Tests unter kontrollierten Bedingungen oder Simulationen sind demnach keine Spielszenarien. Das muss man nochmal berücksichtigen mit Blick auf die Rahmungskompetenz, die wir im Prinzip vorher genannt haben. Das ist auch durchaus immer klar, wenn man sich das Beispiel der Simulation vielleicht nochmal genauer vor Augen führt, ist es denn in dem Sinne so, das Setting ist so gerahmt, derjenige ist ein Pilot, derjenige wird wahrscheinlich auch ein Pilot sein in kürzester Zeit und hat im Prinzip die Aufgabe, jetzt das Flugzeug oder den Hubschrauber in dem Sinne, Entschuldigung, das Flugzeug wird es nicht sein, den Hubschrauber zu fliegen und gewisse Aufgaben zu erfüllen. Das gilt aber nicht nur für Soldaten, die letzten Endes für einen gewissen Einsatz und ein gewisses Szenario ausgebildet werden. Das gilt im Sinne von Serious Games auch für Kraftfahrer, für für Linienpiloten etc. Auch für Astronauten natürlich. Es gibt also verschiedene mediale Inszenierungen, die im Prinzip dazu führen, dass Trainingsszenarien besser gestaltet werden können. Wenn man sich dann den Blick von außen eben anguckt, könnte man schnell zu dem Gedanken kommen, okay, die spielen ein Spiel und die Kinder zu Hause, mein Sohn zu Hause hat das irgendwann auch mal gespielt, hat auch mal Microsoft Flight Simulator gespielt oder sonst was. Das ist ja dasselbe. Ist de facto nicht dasselbe. Das muss man ganz klar herausstellen. Am Beispiel der Serious Games haben wir das nochmal deutlich gemacht. Das hatten wir erst auch schon mit den Demonstrationen in Second Life. Das ist ein interessanter Punkt gewesen, denn die Artikulation in einem, gut, wir müssen jetzt sagen, Second Life ist nicht wirklich ein Spiel, weil es rein definitionstechnisch nicht wirklich das Spielziel gibt. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass diese virtuelle Welt im Prinzip eine ganz andere Rahmung hat. Das heißt, man kann verschiedene Sachen ausprobieren, man kann umhergehen, man hat so eine Art Play, während man bei zielgerichteten Spielen den Begriff des Game verwendet. Und diese eigene Währung und diese eigene Inszenierung, die in Second Life stattfindet, ist komplett abgeschirmt und gerahmt. Also die digitalen Besitztümer da und alles Mögliche, was man dort alles anstellen kann, das ist abgeschlossen. Das heißt, man kann im Prinzip, man hat im Prinzip Probleme, das nach außen zu verlagern und das zu verallgemeinern. Und diese Verallgemeinerungsdebatte, die da stattfindet, ist ein relativ großes Problem und lässt sich nicht zuletzt auch auf die massenmediale Inszenierung zurückführen. Und eben der Tatsache begründet, dass das Computerspiel nicht durch Beobachten relativ einfach zu handhaben ist, sondern durch Interaktion. Das heißt, ich kann mich nicht dahinter stellen und gucken, was mein Sohn macht, sondern man muss in gewisser Weise einen interaktiven Moment haben und sehen, was da im Prinzip tatsächlich stattfindet, was da für Muster vollzogen werden und so weiter und so fort. Erst dann kann man auch sich über die Ausdrucksform im Klaren sein, was uns quasi im Prinzip schon zum nächsten Mythos führt, nämlich den, dass Videospiele als Ausdrucksform keine Bedeutung haben. Das ist ein sehr interessanter Mythos, der im Prinzip auch darauf zurückschließen lässt, dass Computerspiele gesellschaftlich keine Relevanz haben. Jetzt hat Jens gesagt, dass in der Studie Computerspiele nicht ganz oben stehen, in der Nutzungsstudie. Nichtsdestotrotz gibt es unheimlich viele subkulturelle Ausprägungsformen, die sich quasi um Computerspiele, um technologische Begebenheiten scharen und die sich daraus entwickeln. Natürlich sind Computerspiele ein gewisses spezifisches Phänomen. Nichtsdestotrotz gibt es darüber auch künstlerische Artikulation. Also nicht zu wenig, gerade wenn man sich das mit dem Beispiel Modding, Machinima beziehungsweise anderen avantgardistischen Formen des Spiels anguckt. Demzufolge haben Computerspiele auch, und das muss man auch mit Blick auf das Mythos sagen, durchaus was Positives beizutragen. Und das geht in dem Sinne dann auch ein bisschen unter. Es geht oftmals auch in den Diskussionen unter. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch News Gaming oder News Games? News Games sind im Prinzip Spiele, die gemacht werden. Das ist so eine gewisse Sonderstruktur der Spiele, die sich mit den aktuellen politischen Ereignissen auseinandersetzt und dann quasi das in spielerischer Form aufbereitet. So eine Art Edutainment im aktuellen Sinne. Das Beispiel ist jetzt hier von einem Spiel, wo man mit der Maus, das ist ein Browser-Game, wo man mit der Maus umherklicken kann und das heißt 12. September, glaube ich, ja, und ist quasi die Reaktion zum 11. September und man kann im Prinzip mit dem Cursor, der dort ist, versuchen, jemanden abzuschießen. Man schafft es de facto aber gar nicht, denn es ist eine Verzögerung und man bombt ein Haus kaputt. Man kann das lange Zeit probieren und immer wenn man das macht, verwandeln sich die Zivilisten dort dann in Terroristen. Das heißt, die Bedeutung dessen, was da gemacht wird, geht relativ schnell in Hand und Kopf über. Dementsprechend kann man schon diesen Mythos anhand eines Beispiels widerlegen. Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel, also im Prinzip das Spielen als Kunst, was ich schon gesagt habe. Also es gibt durchaus artikulative und performative Möglichkeiten, wie man sich über das Spiel entwickeln kann und wie man das Spiel nutzen kann, um sich auszudrücken. Sei es jetzt das Graffiti von Pac-Man an der Wand oder eben der Mod, den eine gewisse Gruppe gebaut hat, der Machinima, der gemacht wurde, um quasi sich damit auseinanderzusetzen und eben da einen künstlerischen Beitrag zu leisten. An dieser Stelle muss man auch ganz klar sagen, dass diese Unterscheidung, was wir am Anfang hatten mit Soldaten und Kindern, ganz klar gemacht werden muss. Denn wenn, also diese Unterscheidung, also die These geht davon aus, die gehen wir nochmal zwei zurück, die These der Soldaten trainieren das Töten, Moment. Wow. Gehen wir nochmal 20 zurück. Die Soldaten trainieren das Töten mit Videospielen und das wirkt auf die Kinder aus. Muss man sagen, ist von David Grossman, das ist ein US-amerikanischer Militärpsychologe. Und der hat im Prinzip diese These deswegen so aufgestellt, weil er verschiedene psychologische Tests gemacht hat, Studien gemacht hat. Und es werden durchaus auch Simulationen genutzt, um eben, wie wir schon gezeigt haben, im Rahmen dieser Sache anzuwenden. Nichtsdestotrotz funktioniert dieses Modell aber auch nur dann, wenn der Lerner in diesem Rahmen das genau so übernimmt, was er macht, das heißt, die Rahmungskompetenz absolut nicht vorhanden ist und er genau das macht, was er sieht. Und dieser Transferprozess, also es ist ein Transferprozess von dem, was im Spiel passiert, ins Reale überträgt. Das heißt, das ist zwangsläufig notwendig, dass das, was ich im Spiel mache, ich dann auch in der Realität machen muss. Und Beispiel GTA, ich müsste dann halt eben mit dem Auto über drei Häuser springen. Das müsste ja dann theoretisch klappen. Ich denke, das ist klar, dass das nicht wirklich funktioniert. Und wenn das eben nicht funktioniert und wenn diese Kopplung dann nicht vorhanden ist, funktioniert dieses Modell nicht. Dementsprechend ist es relativ unwahrscheinlich, dass dieses Modell in irgendeiner Weise funktioniert. Das ist dann auch eine methodische Kritik an dieser Studie, die dann da gemacht wurde. Aber nochmal zurück zur Ausdrucksform des Kunsts, also zur künstlerischen Ausdrucksform. Und da haben wir das Beispiel The Graveyard. Kennt das jemand? Hast du die Vollversion gespielt oder hast du die Trial-Version gespielt? Okay, du weißt aber, was in der Vollversion passiert. Ja, okay. Im Prinzip ist es so, dass man hier nicht wirklich viel machen kann. Man läuft mit einer alten Dame am Grab, also auf dem Friedhof entlang. Und es ist eine Trial-Version, es ist eine 3D-Welt. Und man kann die Vollversion für $1,99 auf dem iPhone kaufen oder für 5 irgendwie auf allen anderen Geräten. Der einzige Unterschied ist, wenn man das Spiel kauft, ist, dass die alte Dame stirbt. So, und man entwickelt natürlich auch dadurch, dass man mit ihr dann da langläuft, eine gewisse Empathie zu ihr und eine gewisse Bindung. Aber nichtsdestotrotz ist das als sehr schönes Beispiel zu sehen, was eben die künstlerische Ausdrucksform auch hergibt. Und sollte quasi jetzt mal so als Ingame-Beispiel nochmal so genannt werden. Es gibt durchaus unheimlich viele andere Beispiele noch, die man durchaus auseinandernehmen kann, aber was jetzt im Rahmen der Zeit auch nicht gemacht werden soll. Stattdessen würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Mythos über, da wir gerade auf dem Friedhof waren. Ach so, Moment, das ist vielleicht nochmal der Short Link zu der Seite. Wer da jetzt nochmal die Seite besuchen möchte, sich das mal anschauen möchte. Ansonsten, wie gesagt, Computerspielen führt zu sozialer Isolation. Das ist auch eine sehr schöne Behauptung. Dementsprechend würde ich fragen, führt Spielen zu sozialer Isolation? Und da würde wahrscheinlich keiner sagen, dass das so ist, dadurch, dass es im Prinzip gesellschaftlich fundamental ist, das Spiel. Und das Computerspiel dann eben immer da rangezogen wird, weil derjenige alleine spielt. De facto ist es aber auch wiederum so, dass 60% der Spieler gemeinsam spielen. Das heißt, spiele ich mit meinem Freund an einem PC ein Fußballspiel oder spiele ich im Netz World of Warcraft mit anderen Leuten? Es sieht so aus, wenn ich dazu gucke, als würde ich alleine spielen. Derjenige, der spielt, weiß aber, dass er dementsprechend vielleicht nicht alleine spielt, wenn er online spielt. Das muss man dementsprechend festhalten. Es gibt da verschiedene Beispiele. Wir haben jetzt uns das Beispiel E-Sport rausgesucht. Ja? War da eine Frage?
Ich komme gleich auf einen anderen Mythos. Da kommt dann der Mythos vom blassen Kellerkind her, das typisch gewisse Sozialautismen sich antrainiert hat. Das ist auch so ein Mythos, der damit zusammenhängt.
Ja.
Wie widerlegt ihr den?
Wie würdest du den widerlegen? Also ich würde jetzt spontan sagen, dass es ein... es ist ja... willst du vorkommen? Also das blasse Kellerkind?
Ich kam gerade bei dem Mythos auf einen anderen bekannten Mythos, eben des blassen Kellerkindes, der zockend sich gewisser Sozialautismen angeeignet hat und nicht mehr vor die Tür geht und wollte von ihm jetzt wissen, wie er diesen Mythos, der damit auch zusammenhängt, widerlegen kann.
Okay, also diesen Mythos kann man in dem Sinne schon widerlegen, dass man eben sagt... die Leute spielen gemeinsam, das heißt, sie treffen sich auch gemeinsam, darauf gehen wir gleich nochmal ein, beispielsweise LAN-Partys etc. Können wir gleich machen, die im Prinzip manchmal auch im Keller stattfinden, manchmal aber auch woanders stattfinden. Nichtsdestotrotz, das sieht vielleicht jetzt ganz lustig aus, nichtsdestotrotz organisieren sich die Spieler und Spielerinnen im Freundeskreis untereinander und bauen sich dann im Prinzip Netzwerke auf, eignen sich medientechnische Kompetenzen an und tauschen sich aus. Also es findet in dieser Gruppenbildung eine Gemeinschaftsbildung statt, die extrem standfest ist. Und diese Prozesse, die dort stattfinden, lassen Kompetenzen hervorrufen oder lassen Kompetenzen gedeihen, die man letzten Endes dann auch wieder auf die alltägliche situative Welt anwenden kann. Beispielsweise eben, das Netzwerk funktioniert nicht. Lass uns das mal lösen, das Problem. Dementsprechend, wenn man ein Problem hat, wenn man sich irgendwo reinsteigert und ein Problem hat, ist man gerne um Austausch bedingt oder freut man sich, wenn man einen Austausch hat. Und genauso funktioniert das dann im Rahmen der Spielgemeinschaft auch. Und der Mythos des blassen Kellerkinds ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, ich kenne einen Kumpel, der im Keller wohnt, der ist aber nicht wirklich blass, der geht immer raus in den Garten und sonstig. Ist nicht unbekannt und geht auch damit einher mit dieser Isolation. Genau, das ist eben dieser Mythos, der da im Prinzip auch hervorgerufen wird und der auch stark gemacht wird von vielen Leuten, auch gerade eben von den kritischen Konservativen, die das dann sagen und sagen, das funktioniert so nicht und da muss man was ändern, da muss man eingreifen, das muss man kontrollieren, das muss man steuern und letzten Endes muss man dann eben auch sagen, dass man in einer komplett medialisierten Welt nicht mehr sagen kann, du bist jetzt eine Stunde an diesem Gerät und eine Stunde an diesem Gerät und dann funktioniert das. Also das ist so gesehen relativ anachronistisch, das muss man auch ganz klar sagen. Wie gesagt, die Spieler und Spielerinnen organisieren sich im kleinen Rahmen, aber auch im großen Rahmen, wie man auf der DreamHack gesehen hat. Es war 2006 so, dass man gesagt hat, naja, jetzt ist das mit den LAN-Partys vielleicht abgeflacht, weil Breitbandanschlüsse weltweit oder insbesondere in Deutschland auch relativ großen Einzug gehalten haben. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass die Spieler sich immer noch organisieren im großen Rahmen, dass der sportliche Charakter da im Vordergrund steht, dass auch der Austausch im Vordergrund steht. Und die DreamHack ist da ein relativ bekanntes Beispiel für eine sehr, sehr, sehr große, sehr, sehr große LAN. Und das hat aber natürlich nicht nur den Grund des Spielens, des gemeinsamen Spielens und so weiter und so fort, wenn man da 3 Tage hinfährt und dann mit seinem Rechner hinfährt und dann sich die Leute ansieht, sondern es ist ja auch so, dass man sich mit Leuten im Clan getroffen hat, online getroffen hat, mit denen vielleicht jahrelang schon gespielt hat und die dann irgendwann mal live sehen will. Und da bietet sich so ein Event natürlich an. Und natürlich ist es eben dann auch so, dass dann verschiedene Ausprägungsformen stattfinden, dass man nicht nur unter Gleichgesinnten ist und mit denen eben diese Spiele spielt, sondern dass man auch verschiedene Momente hat, die sich dann festmachen, dass man vielleicht Clan-Partys in dem Sinne feiert, dass man gewisse Rituale hat, kleine Rituale, dass man Leute fotografiert, wenn sie im Schlafsack unterm Rechner liegen oder so oder sonst was, einfach nur so Kleinigkeiten und diese Ausprägungsformen, die entwickeln sich natürlich. Das führt natürlich dann auch zu einer gewissen Sozialisationserfahrung, das ist ganz klar, aber diese Sozialisationserfahrung widerspricht jeglicher Isolationsthese, wenn man das so machen würde. Wichtig dabei ist zu sagen, das Selbstwertgefühl spielt da auch eine ganz große Rolle, da wird später im Vortrag Killerspiele Stefan Schumacher nochmal drauf eingehen, weil Computerspiele als Isolationsmechanismus so nicht funktionieren, denn es geht um soziale Isolation und darum spielt im Prinzip das Computerspiel als eines von vielen Medien nur eine untergeordnete Rolle. Um den E-Sport-Aspekt vielleicht nochmal ein bisschen aufzugreifen, ist es eben auch so, dass die Leute, gerade auch wenn sie Killerspiele, Gewaltspiele, ich wollte es nicht sagen, ja, jetzt habe ich es schon 2-mal gemacht, dafür werde ich nachher wahrscheinlich echt angeprangert, dass da der sportliche Charakter im Vordergrund steht. Und dieser sportliche Charakter zeigt sich eben dann in dem Teamspiel, in der Taktik und dann in den Strategien, die entwickelt werden innerhalb des Teams. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie jemanden extrem zuzurichten oder brutal irgendwie fertig zu machen, sondern es geht darum, dass man mit einer Taktik im Team, mit anderen Leuten korrespondent funktionieren kann und dass man innerhalb dieses Teams dann erfolgreich ist. Und das ist beim Fußball eigentlich genauso, das ist beim, Doppeltennis, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist Doppeltennis, ist aber ein schlechtes Beispiel. Das ist auch beim Eishockey genauso. Und letzten Endes ist es halt so nur ein mediales Beispiel. Ja. Wollen wir gleich nochmal zum Mythos 8 übergehen oder möchtest du noch was sagen?
Ja, ich würde vielleicht noch anschließen, dass man eben hier besonders gut sieht, dass es einfach eine kulturelle Bedeutung hat, weil es eine Subkultur ist. Es ist eine Gruppe von Menschen, sind nicht nur Jugendliche, sind auch Jugendliche bei, aber es ist halt gerade auch junge Erwachsene, die sich in dieser Subkultur quasi wieder sozialisiert wurden und die heute eben diese Veranstaltungen machen. Das sind ja keine Veranstaltungen, die irgendwie von Jugendlichen, von 14-, 15-jährigen Jugendlichen organisiert werden oder finanziert, sondern das sind ja doch Veranstaltungen, die ein bisschen aufwendiger sind, wo ein bisschen was dahinter steht. Und man muss sich einfach klar machen, dass das eben eine gewisse gesellschaftliche Relevanz hat, wenn das so eine große Kulturgruppe ist und Subkultur ist. Und da einfach diesen Blick wegleiten von dieser Idee, dass das irgendwie alles nur Kinderkram ist. Das ist halt insbesondere bei Computerspielen deswegen schwer, weil das noch eine sehr junge Medienform ist. Bei Filmen oder bei, weiß ich nicht, Comics oder so, ist das sozial akzeptiert, dass das auch ein 30-Jähriger oder ein 40-Jähriger noch macht. Bei Computerspielen sind wir scheinbar noch nicht so weit, aber es wird halt so kommen, weil natürlich die Leute, die das machen, alle älter werden und irgendwann werden auch die 70-, 80-Jährigen, von denen ich heute schon einige kenne, die gerne irgendwie sich zurückziehen für eine Party solitär auf ihrem Windows-Rechner, werden dann halt auch so eine Spiele beherrschen und dann werden wir da sein und dann ist das, denke ich, auch kein Thema mehr. Solange muss man vielleicht auch einfach ein bisschen versuchen, den Ball flach zu halten in der Diskussion. Ja, der letzte Mythos, den wir gar nicht so richtig thematisieren können. Videospiele wirken desensibilisierend. Das ist immer die Unterstellung, dass man eben, selbst wenn das nicht direkt auf einen abfärbt, dass man irgendwie Gewalt konsumiert, dass man trotzdem quasi sein Toleranzlevel senkt. Da gibt es verschiedene Versuche, das quasi forschungstechnisch zu erfassen, indem man Experimente und Studien gemacht hat. Das Problem bei all diesen Sachen ist, also erstmal sind es noch nicht besonders viele und die wenigen, die wir haben, sind sehr, sehr widersprüchlich. Und das Problem ist auch, dass die dann stark irgendwie gerichtet gemacht werden. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Forschern, die wollen unbedingt rausbekommen, dass das eben so ist, dass Videospiele tatsächlich desensibilisierend wirken, die dann auch quasi zusammenarbeiten mit so Suchtbetreuungsstätten oder mit psychologischen Behandlungszentren, wo das natürlich irgendwie auch ein finanzielles Interesse ist, dass man diese Leute quasi als Krankheit betiteln kann und die dann auch behandeln kann. Und dann gibt es eben eine Gegenbewegung natürlich, die sagen, das können wir so gar nicht sagen. Beispielsweise die Frage, wir hatten es ja vorhin schon, dass da immer in aller Regel ein Interface eingebunden ist in das Spiel. Früher waren die Interfaces meistens so groß, dass sie den halben Bildschirm eingenommen haben, da war das sehr deutlich. Mittlerweile ist es halt so, dass die Interfaces immer weniger in dem Bildschirm zu sehen sind und man daraus ableitet, dass es möglicherweise irgendwie eine andere Wirkung haben kann. Das wird erforscht, aber wir können das tatsächlich noch nicht sagen. Und insofern ist das ein sehr komplexes Problem, das wir hier im Grunde auch ein bisschen offen lassen müssen, weil es eben eine psychologische Fragestellung ist und weil da quasi die Wetten noch laufen und das Rennen noch nicht zu Ende ist. Da findet viel Forschung statt, da kann man auch ein Auge drauf haben, aber wie gesagt, wir können da noch nicht eindeutig was sagen. Müssen wir aber auch nicht, weil der Herr Schumacher eben hier quasi einen Vortrag später noch einen Vortrag Killerspiele und Gewalt machen wird und da insbesondere psychologische Themen aufgreift. Insofern als Anschluss an unseren Vortrag eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung. Wir würden uns an dieser Stelle erstmal für die Aufmerksamkeit bedanken und gerne noch Fragen entgegennehmen. Und wenn die Notwendigkeit besteht, uns zu kontaktieren, das ist ja eine Möglichkeit auf Twitter.
Also mir war jetzt gerade eine Zwischenfrage zu dem letzten Mythos eingefallen. Wie sind denn da die Studien, die gemacht wurden? Egal ob das jetzt von den, also wie ist denn das Setup der Studie dann gewesen, die das so gemacht haben? Also wie kann man das in eine Studie packen? Wie misst man sowas?
Soll ich dazu was sagen oder klaue ich dir dann einen Vortrag? Okay. Ja, also da darf ich nicht so viel zu sagen. Noch Fragen? Bitte?
Hallo. Und zwar würde ich gerne fragen, was denn in Zukunft für Probleme auf die Spielewirtschaft zukommen oder allgemein auf die Spielegemeinschaft zukommen, die auch als Mythen dann zum Beispiel aufkommen können. Also was in Zukunft dann für Probleme vorhanden sein werden.
Also für die Wirtschaft, denke ich, das haben wir auch versucht ein bisschen anzudeuten, ist tatsächlich so, dass Spiele sehr, sehr stereotypisch teilweise besetzt sind. Also zum Beispiel in der öffentlichen Wahrnehmung haben wir immer noch das Problem, dass, wenn von Computerspielen gesprochen sind, alle gleich dieses Bild haben, entweder von World of Warcraft oder von diesen Shootern, Counter-Strike und so weiter und so fort. Jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass das A, nicht die meistverkauften Spiele sind, und außer World of Warcraft, wobei das nicht verkauft wird in dem Sinne, sondern das ist ja ein Abo. Das ist das eine, und das andere, dass es natürlich viele, viele andere Genres gibt, viele andere Spiele, Themen, und sowas wie die Sims, was eben tatsächlich ein sehr, sehr weit verbreitetes Spiel ist, kommt dann irgendwie nicht vor. Und darüber hinaus gibt es eben offensichtlich auch Spielesorten, die noch gar nicht richtig etabliert sind. Jetzt haben wir diese ganze Bewegungssteuerung, was da für Spielemöglichkeiten drin stecken, kann man im Grunde noch gar nicht absehen. Das heißt, ich denke mal, da wird dann auch die Spielewirtschaft sich noch befreien müssen. Das ist auch eine Sache, die wir eigentlich bei vielen Medien beobachten konnten in der Vergangenheit, beispielsweise der Film, da gab es einfach lange Zeit nur statische Kameras, das heißt, man konnte nicht mit der Kamera irgendwo anders hingehen und da wurde dann alles von einem Punkt aufgenommen und dann gab es auf einmal diese bewegliche Kamera und da hat der Film natürlich einen ganz anderen Anspruch und ganz andere Möglichkeiten gehabt. Und insofern gab es dann irgendwann nach 30, 40 Jahren auch den Gedanken, dass das ja irgendwie Kunst ist, wenn man das macht. Da werden wir sicherlich mit den Spielen auch erst noch hinkommen müssen. Was die Spielegemeinschaft angeht, weiß ich nicht, da kannst du vielleicht eher was sagen.
Ich würde gerne noch was dazu sagen, dass diese Strukturen da sich noch stark verändern. Also beispielsweise Plattformen wie Steam oder Origin, was jetzt im Prinzip langsam anläuft. Steam ist schon länger etabliert. Ist ja so, dass man digitale Spiele hat, dass man quasi keine Retail-Spiele mehr hat. Es gibt natürlich viele Leute, die noch Wert darauf legen, ein Cover oder ein Case im Regal zu haben. Verändert sich aber derzeit auch ein bisschen. Dementsprechend verändern sich auch die Marktlage verändert sich und dementsprechend auch die Angebote. Und wenn man irgendwann 200 digitale Spielkopien hat auf Steam und die dann nicht tauschen kann oder gar nichts mehr damit machen kann und irgendwann der Account suspended ist, dann fragt man sich auch, was man damit gemacht hat. Also da werden rechtliche Probleme natürlich noch eine Rolle spielen, gerade im deutschen Raum, und Angebotsprobleme. Das heißt, es muss irgendwie überprüft werden, wie das gemacht wird, wie so eine Transaktion auch gesellschaftstauglich funktioniert. Es wurde von Steam jetzt beispielsweise vorgeschlagen, dass man Güter handeln kann, dass man im Prinzip Items, die man gemacht hat oder ein Spiel, was man geschenkt bekommen hat und schon hat, dass man das wem anders schenken kann, einen Freund schenken kann. Letzten Endes ist es aber immer noch so, dass man, wenn man ein Spiel gekauft hat und es spielt, dass man es nicht irgendwie an einen anderen Account übertragen kann. Und es gibt eine unheimlich große Masse, die gerne Spiele ausleihen wollen an Freunde, was dadurch im Prinzip eingeengt wird. Und das ist zwar alles toll, dass man dann die Spiele runterladen kann, das ist aber immer noch dann ein Problem, wenn man dann tatsächlich was austauschen möchte und wenn man in Austausch gehen möchte. Spielgemeinschaftstechnisch gesehen glaube ich, dass sich da einiges ändern wird in den Koop-Sachen. Also es ist ja langsam so, dass Koop wirklich langsam spielbar ist in verschiedenen Sachen und dass sich das aber dann auch wirklich, wie du schon sagst, von den Strukturen her so verändern wird, dass im Prinzip die Leute dann auch trotzdem noch miteinander spielen in verschiedenen Weisen, also eben durch Bewegungssteuerung auf der Wii, dass sich aber auch ganz andere Sachen freisetzen werden. Also die Leute werden älter, haben wir eben auch schon gesagt, und dann spielen sie eben nicht mehr Counter-Strike, sondern spielen eben Wii Bowling, wenn sie dann am Sessel sitzen. Ja.
Okay, vielen Dank.
Um da nochmal dran anzuknüpfen, ihr hattet vorhin gesagt, die USK prüft momentan aktuell nur solche Boxed-Versionen, die also im Laden stehen und vielleicht mal mit diesen ganzen iOS-Spielen und eben Steam-Spielen, also Spiele, die wirklich, oder Xbox Live und was es nicht noch alles gibt, also die Spiele, die es wirklich nur noch auch online gibt, die gar nicht mehr als Cover irgendwo im Regal stehen, wie werden die denn aktuell geprüft?
Das kann ich nicht sagen, das muss Jens beantworten jetzt.
Nee, es ist in der Tat so, dass sie sich darauf beschränken und dass ich auch nicht weiß, dass da irgendwie dran gearbeitet wird, dass man das ausweitet. Das Problem ist auch, dass die im Grunde jetzt, wie es jetzt ist, mit den Spielen, die nur im Laden erscheinen, auch vollkommen ausgelastet sind. Das sind ja alles Leute, die das mehr oder weniger ehrenamtlich machen, denen quasi die Auslagen irgendwie irgendwo hinzufahren erstattet werden, aber die das nicht hauptberuflich machen. Das sind irgendwie Leute im Jugendschutz, in Ämtern, das sind Lehrer, das sind quasi aus der ganzen Gesellschaft, aus allen Schichten. Und insofern ist das halt problematisch, wenn man jetzt die ganzen Sachen, die online erscheinen, noch überprüfen würde. Abgesehen davon, dass man so ein Spiel wie Farmville oder so gar nicht in der Form präsentieren kann, wie das jetzt mit sagen wir mal, endlich langen Spielen gemacht wird. Das würde einfach systemisch nicht funktionieren. Das kriegen die nicht verarbeitet. Insofern ist da tatsächlich auch noch so ein dunkler Schatten am Horizont, dass wir irgendwann da dieses System sehr stark überarbeiten werden müssen, um diesen ganzen Bereich der Internet- und online verfügbaren Spiele abzudecken, für das es jetzt aber noch kein Modell gibt.
Also ich weiß, dass es um Battlefield 3 derzeit einen Streit gab, weil die Beta gestartet hatten, Open Beta, und da gab es wohl rechtliche Probleme, weil da Sachen nicht richtig geregelt wurden über Origin. Das ist gerade noch in der Beta-Phase, das ist auch ähnlich wie Steam, so ein soziales Netz, was hinter den Spielen klemmt, wo man mit Freunden dann zusammenspielen kann, und dass es da eben zu Problemen gegeben hat und gekommen ist. Und da werden noch demnächst verschiedene andere Probleme auf die Leute drauf zukommen. Und tatsächlich ist es eben so, dass da eine hohe Diskrepanz besteht zwischen den Anbietern, den Firmen und eben der Gesetzeslage. Das ist ganz klar. Das wird sich immer weiter dann auch noch verstärken. Also jetzt ist die Frage, wie man dann darauf reagieren wird später. Und da muss man eben vorsichtig sein, was man macht und welche Sachen man dann eben veranlasst.
Zu dem Label, da will ich noch schnell was dazu sagen. Ich finde eigentlich, das Label ist ein bisschen unzureichend, also besonders, also weil es eben nur sagt, das ist die Unbedenklichkeit des Ganzen. Ne? Also ich habe halt selber, ich sage jetzt mal, einen Film für meine Kinder besorgt, wo der eben auch ab FSK 0 steht drauf, ne, ganz klar, und denkst so, ja, super, klar, vierjähriges Kind, kannst du das ja mal angucken. Und dann sind die Dialoge halt in dem Film, sowas wird eben überhaupt nicht überprüft, sind dann so komplex und hochgestochen, dass die Kinder das halt auch überhaupt nicht verstehen. Also dieses Label, muss man eben dazu sagen, wirklich, das sagt eben wirklich nur, ja, ist unbedenklich, kannst dir angucken, ist eben keine Gewalt.
Das ist im Prinzip einfach nur eine Empfehlung, die in Kategorien funktioniert. Und wenn man sich das überlegt, dass du quasi in einer modernen Welt komplett anders sozialisiert wirst und hoch individuell sozialisiert wirst, kannst du das eigentlich so gar nicht mehr fassen. Also kannst nicht sagen.
Ich wollte eigentlich nur anmerken, dass dieses Label eben nur die Unbedenklichkeit sagt, aber eben die prüft hier empfohlen für Kinder ab so und so viele Jahre. Also das sagt im Prinzip nicht viel darüber aus. Also da bräuchte man im Prinzip noch ein extra Label.
Ja.
Genau.
Bin ich zu hören? Ich habe noch eine Frage aus dem Livestream. Und zwar, würde dort jemand wissen, die Spiele konditionieren die Spieler ja auf Reizreaktionen, also wie so ein pavlovscher Hund. Und wie beeinflussen das ein Spieler, wenn er den ganzen Tag dadurch davon ausgesetzt wird?
Das ist auch wieder ein sehr komplexes psychologisches Problem. Das kommt darauf an, wie jemand schon vorbelastet ist. Das kann nicht nur von dem Spiel gemacht werden. Abgesehen davon, dass man dann auch noch fragen kann, ob diese ganze behavioristische Schiene quasi wirklich ausschließlich das ist, was es erklärt. Ja, das kann man eben nicht sagen, wie das auf jemanden individuell wirkt. Deswegen gibt es Leute, denen das schadet und es gibt, Entschuldigung.
Ich halte das Mikro.
Okay. Es gibt halt Leute, die da irgendwie nicht so gut drauf reagieren, wenn sie sehr viel und sehr lange Computerspiele konsumieren, und es gibt Leute, denen das überhaupt nichts ausmacht. Das kann man tatsächlich irgendwie nicht in der Masse sagen. Es gibt ja auch dieser Versuch, eine Art Computerspielsucht zu klassifizieren, was nach verschiedenen Gesichtspunkten schwierig ist, weil eigentlich die Ansprüche einer Sucht, wie sie zum Beispiel von der WHO definiert sind, so nicht erfüllt sind. Aber man will das trotzdem gerne haben, weil man dann eben die Leute auf Krankenkasse behandeln kann und so weiter und so fort. Das ist ein größeres Problem, da muss wirklich noch viel Forschung betrieben werden, und das kann man nicht allgemeingültig sagen.
So, ich habe noch mal eine Anmerkung, und zwar zu dem Mythos von den bleichen Kellerkindern. Und zwar, ich denke, dass es da durchaus auch eine Korrelation gibt. Also ich aus meinem Bekanntenkreis habe da eine Korrelation. Und ich denke aber, dass das durchaus auch andersrum halt sein kann, dass halt Leute, die sich halt eher zurückziehen, die ein mangelndes Selbstbewusstsein haben, halt auf Computerspiele zurückgreifen, um halt da ihr Selbstbewusstsein zu stärken und zu kompensieren dafür.
Also das würde ich definitiv auch so unterstreichen. Ich persönlich habe damals in meiner Jugendzeit auch im Keller gelebt und dann auch noch weit, weit weg von der Stadt auf dem Land. Und da ist es in der Tat so, dass man sich dann zum Beispiel über Computerspiele natürlich irgendwie im Freundeskreis sozialisiert. Ist irgendwie auch üblich gewesen unter einer bestimmten Gruppe von Menschen, und von daher definitiv. Das ist halt nur eine andere Form der Sozialisation, keine niedere.
Ja, also ich denke mal, das ist halt auch der Ursprung von diesem Mythos, weil inzwischen haben sich ja Computerspiele so ausgebreitet, dass das halt einfach nicht mehr stimmt, aber ich denke, solche Leute waren dann eher die sozusagen als erste die Computerspiele sozusagen adaptiert haben.
Ja, würde ich auch so sehen.
Ja, das ist im Prinzip die klassische Stereotypenbildung, die sich anhand dieser Mythen jetzt und die Beispiele, die wir genannt haben, eigentlich relativ einfach widerlegen lässt. So, und demnach wären wir jetzt auch am Ende. Wenn jetzt nicht noch irgendeine Frage ist. Übrigens war Jens nicht derjenige, den ich meinte, der im Keller wohnt. Da kenne ich schon zwei jetzt. Eigentlich kenne ich schon drei, wenn ich genauer nachdenke. Ja, dann vielen Dank.